Wenn ich einigen von euch wird ja vielleicht der Name Charles Haddon Spurgeon was sagen. Ja, war ein ganz bekannter und lebendiger Prediger im viktorianischen England im 19. Jahrhundert. Großen Einfluss hatte er auf die Kirchen seiner Zeit, die ziemlich schematisch waren damals. Und hat großen Einfluss gehabt, hat in London viel gepredigt, in großen Kathedralen, vor vielen, vielen Menschen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ja, danke. Ja, das ist ja also eines der ersten Fotos, die so möglich waren, mit dem großen Apparat und wusch, ne, ihr kennt das. Ja, vielleicht das Film. Charles Haddon Spurgeon. Und er hat also eine Autobiografie geschrieben und berichtet einmal folgende Begebenheit, die habe ich gefunden. Ich fand, die ist mal gut, wollte es euch mal gerne vorlesen. Einmal während meiner Zeit in Water Beach hatte ich eine schläfrige Gemeinde vor mir. Es war an einem Sonntagnachmittag. Diese Sonntagnachmittag-Gottesdienste in unseren englischen Dörfern sind gewöhnlich eine ungeheure Verschwendung von Energie. Roastbeef und Pudding liegen schwer auf den Seelen der Zuhörer und der Prediger selbst ist lahmgelegt in seinem Denken, weil diese Stunde der Verdauung gehört. Die Leute hatten zu viel zu Mittag gegessen, also kamen sie müde und träge zur Kapelle und es dauerte nicht lange, da schliefen viele von ihnen. Das tröstet mich jetzt ein bisschen. Also versuchte ich ein altes Mittel, um sie aufzuwecken. Ich schrie mit aller Macht, Feuer, Feuer, Feuer! Einige meiner Zuschauer schrien zurück, als sie von ihren Stühlen aufsprangen, wo es denn sei. Ich antwortete ihnen, wie es auch andere Prediger in ähnlichen Situationen getan haben, in der Hölle für Sünder, die den Erlöser nicht annehmen wollen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein, oder? Das gibt es doch nicht. Die haben ihre Gottesdienste Sonntagnachmittag. Da war ich erstaunt, ne? Ich kenne noch die Diskussion hier, wenn man das mal ein halbes Stunde verschiebt. Aber auch das Drohen mit der Hölle ist vielleicht jetzt auch nicht die feine englische Art gewesen, ne? Das haben wir nicht nötig, oder? Also ich habe das, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich weiß ja nicht, wie es zugeht, wenn ich nicht da bin. Aber, warte mal, warum geht das jetzt nicht? Halt mal, ja, müssen wir es so machen. Aber mir ist also diese Story nicht deswegen aufgefallen, weil sie so bizarr ist, ne? Also mit diesem Feuerruf, sondern weil sie mir einen Einstieg bietet, also auch für weitere Gedanken zu dem, was mich schon länger beschäftigt, wo ich mit euch mit hineingenommen habe, die letzten Male, wo ich da war, nämlich zum Auftrag der Gemeinde, was ist eigentlich unser Auftrag? Ja, bin ich auch etwas inspiriert von Rick Warren da und möchte da gerne mal anknüpfen an diese letzten Themen. Dreimal haben wir uns da schon drüber unterhalten, den Auftrag der Gemeinde. Mal kurz zur Erinnerung, Gemeinde hat den Auftrag, Familie zu sein, Dorffamilie sein, ja, und in dem jeder also auch seinen Frieden finden kann, seinen Platz finden kann, wo er Stärkung und Ermutigung hat. Ja, Gemeinde als Familie, Familie Gottes hier auf dieser Erde. Das zweite war, Gemeinde darf und soll sich verwandeln in das Bild ihres Herrn, ihn widerspiegeln, ja, in diese Welt hinein. Erinnert euch an dieses Spiegelmosaik, jeder ist ein Teil davon. Ja, wir gemeinsam als Gemeinde spiegeln unser Herrn in diese Welt. Das ist unser Auftrag, unser Privileg auch und daran dürfen wir auch wachsen. Und das dritte Mal, über das wir vor 14 Tagen gesprochen haben, war das einander dienen. Ja, die Gemeinde hat den Auftrag zu dienen, einander zu dienen, damit jeder auch befähigt ist, auch dann außerhalb der Gemeinde den Menschen zu dienen, die Gott nicht kennen. Bei all diesen Dingen ordnet sich also mein persönlicher Auftrag als Kind Gottes in den Gesamtauftrag der Gemeinde ein. Ja, wir als Gemeinde haben den Auftrag und ich darf Teil davon sein. Das versetzt uns und mich in die Lage, meinen Auftrag zu erfüllen und ich helfe mit, dass die Gemeinde ihren Auftrag erfüllt. Um welchen Aspekt des Gemeindeauftrags könnte es nun heute gehen bei so einer Geschichte, ja, das, was wir von Spurgeon gehört haben? Ja, sollen wir Leute erschrecken? Sollen wir mit der Hölle drohen? Ja, ich glaube nicht, oder? Wenn jemand das schon mal gemacht hat. Aber womit wir natürlich beauftragt sind, das ist natürlich die Verkündigung der guten Botschaft, ja, der frohen Nachricht, das Evangelium. Dass es einen Erretter gibt für diese Welt und die Menschen dürfen und sollen das wissen. Oder? Unser Auftrag als Gemeinde. Und Gott hat sich seine Gemeinde dafür geschaffen, ja, damit sie diese Wahrheit in die Welt hinausruft. Wen sonst, wenn nicht uns? Wie machen wir das aber? Ne? Was versetzt uns in die Lage dazu, dass wir das können? Und wie soll unsere Botschaft dann auch lauten? Ja, also, so wie bei Spurgeon da, ne? Das wollen wir ja nicht. Das wird, glaube ich, nicht so helfen. Und ich möchte mit euch heute mal etwas dazu ansehen, was Paulus dazu schreibt. Ja, er schreibt es an die Gemeinde in Korinth im zweiten Brief. Und ich lese das mal aus dem 5. Kapitel, Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wenn man sich diese Worte mal in Ruhe anschaut, ja, also wer da auch seine Bibel mit hat, der darf das gerne noch nachvollziehen, weil das wird dann auch wieder weggeschaltet. Wer sich also in Ruhe mal anschaut, da fällt das schon auf, ja, also mir ging das jedenfalls so, dass Paulus hier wunderbare und eingängige Ausdrücke und Worte für den Verkündigungsauftrag eigentlich findet, ja, und gewählt hat. Finde ich gut, finde ich schön. Ja. Den Dienst der Versöhnung hat er gegeben. Er hat uns als Gesandte an Christi Statt gesetzt. Ja. Und wir bitten für Christus. Ja, schöner kann man es, glaube ich, nicht sagen, oder? Das bleibt hängen, da haben wir ein Bild vor Augen. Da wird ganz klar, was wir tun sollen und wer wir sind und für wen wir das auch tun. Aber, und diese Frage steht also immer ein wenig im Raum, können wir das auch? Ja, sind wir dazu in der Lage? Das, was Paulus uns hier auch vor Augen malt, sind wir dazu in der Lage? Und Paulus war sich dieser Frage offensichtlich bewusst. Ja, und deshalb setzt er diese Worte, mit denen er unseren Auftrag umschreibt, den wir als Gemeinde haben, in einen Rahmen. Ich versuch's nochmal. Nee, musst nochmal helfen, bitte. Ja, also ein Rahmen. Die Erfüllung unseres Auftrages ist also nur in einem Rahmen, in diesem Rahmen möglich, nur auf dieser Basis machbar. Und dieser Rahmen ist Jesus. Dieser Rahmen ist Jesus. Mit ihm beginnt diese Aussage, die wir von Paulus gehört haben, ja, durch Christus mit sich selbst versöhnt. Und mit ihm endet sie auch, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Jetzt kannst du nochmal weiterschalten, bitte. Ich hoffe, das kann man lesen. Ja? Also das ist so ein Rahmen, das ist kein Begrenzungsrahmen, sondern das ist eher so eine Art Schutzrahmen. Ja, in diesem Rahmen dürfen wir unseren Auftrag ausführen. Er beginnt mit Christus und er endet also mit Christus. Durch ihn sind wir da in diesem Rahmen. Er ist der Empfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf ihn dürfen wir in allem schauen, so schreibt der Hebräerbrief. Ja, auf Kapitel 12, Vers 2. Anfänger und Vollender unseres Glaubens, das ist Jesus. Und durch ihn werden wir auch befähigt, das zu tun, was der Vater durch uns tun will. Und in ihm ist auch unser Sein, ja, in dieser und in der kommenden Zeit geklärt. Das ist doch gut, oder? Was wir sind und was wir haben, was wir brauchen, das ist alles geklärt. Wir bewegen uns in dem guten Rahmen, ja, den Gott gesetzt hat, nämlich in Christus, durch den wir alles haben, Versöhnung und Gerechtigkeit. Das heißt, wir brauchen uns das nicht mehr erkämpfen, die Versöhnung mit dem Vater. Ja, wir brauchen keine Leistung mehr zu bringen, um da hineinzukommen. Ja, das ist ja das Wesen der Religion, dass man darum kämpfen muss. Ja, man muss sich da sozusagen, man muss Leistung bringen, man muss Opfer bringen, man muss Gott gnädig stimmen durch gute Taten. All das ist nicht mehr nötig, denn die Versöhnung ist geschehen und wir dürfen in dieser Versöhnung leben. Die Gnade und die Annahme bei Gott ist schon da. Wir dürfen sie in Christus Jesus empfangen. Und deswegen brauchen wir den Auftrag der Verkündigung nicht als Angst tun, ja, dass wir hier abhaken und so, ne, wir haben das getan, sondern wir können es als Freude tun. Es ist uns eine Freude, ja, Jesus, von Jesus zu reden, ihn zu verkündigen, von ihm zu sprechen, weil er uns zur Freude geworden ist. Und wir tun das auch nicht, um uns das Himmelreich zu verdienen, das ist ja schon geschehen. Wir alle haben eine Zukunft bei Gott. In Christus sind wir schon vor Gott gerecht geworden. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das überlegt. Ja, die Bibel nennt uns da die Heiligen. Ja, wer mal die Briefe durchliest, wir sind mit die Heiligen angesprochen. Das heißt ja, die, die zu Gott gehören. Wir müssen da nicht hineinkommen, wir müssen nicht verdienen, wir sind das schon. Wir müssen keine Bekehrungszahlen vorgelegt werden. Ja, so mit Petrus und Himmelstür, so wie viel hast du bekehrt? Nicht nötig. Das ist gut, ja, aber es ist nötig. Denn wir sind schon vor Gott gerecht. Und sind frei gemacht, aus voller Freude an Jesus von ihm zu erzählen. Möchte ich mal so in Abwandlung des ganz bekannten Wortes, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, mal so sagen, einen fröhlichen Botschafter hat Gott lieb. Wir brauchen das nicht als Zwang und mit knirschenden Zähnen machen. Und wir können fröhlich sein, in unserem Auftrag von Jesus zu erzählen, denn wir sind mit Gott versöhnt. Ja, wir haben neues Leben empfangen, haben wir auch gesungen heute schon. Ja, da ist kein Schatten mehr zwischen unserem Schöpfer und unserem lieben Vater. Wir haben Zukunft und Perspektive in alle Ewigkeit. Das kann man sich nicht oft genug sagen. Unsere Situation ist in bester Weise geklärt. Es ist von nichts anderem abhängig, als in Christus zu sein und zu bleiben. Wir müssen keine Angst mehr haben vor Sterben und Tod. Ja, unser physisches Vergehen wird nur der Übergang in eine größere und für uns heute noch unvorstellbar schöne Realität und Wirklichkeit sein. Ist das nicht wunderbar? Keine Angst mehr haben. Denn wir sind gerecht gemacht. Wir sind versöhnt mit Gott. Schalt mal bitte eine weiter. Nun ist das sicher eine ganz geläufige Vorstellung, ja, dass Christus uns, also seine Nachfolger, seine Gemeinde mit Gott versöhnt hat. Das ist uns bewusst. Daraus leben wir, das haben wir gehört. Durch ihn haben wir Zugang zum Vater, wir sind in Beziehung mit ihm. Das ist ja das Neue, dass wir wieder Beziehung mit ihm haben können. Ja, wir sind hineingenommen in seine Gemeinschaft, denn wir haben diese Versöhnung angenommen. Wir haben uns unter sie gestellt und uns dadurch in unserem Innersten erneuern lassen. Ja, der Vers genau vor unserem Abschnitt ist ja der, wer in Christus ist, eine neue Kreatur. Wir haben das angenommen, wir haben uns erneuern lassen. Wir sind versöhnt mit Gott, die ihn kennen. Aber die Hingabe von Jesus an den Willen des Vaters, ja, sein stellvertretender Tod für die Schuld anderer, hat ja eine Dimension darüber hinaus, über uns. Ja, und Paulus weist uns auch darauf hin, Gott hat in Jesus die ganze Welt mit sich selbst versöhnt. Die ganze Welt. Jesus ist für die Schuld aller Menschen gestorben. Ja, aller, die jemals gelebt haben, die zurzeit leben und die auch mal leben werden. Gott hat die ganze Welt in Christus mit sich selbst versöhnt. Das ist eine Dimension über uns hinaus. Ja, sein Opfer reicht für alle Menschen. Schaut mal weiter. Und das hat Auswirkungen auf unseren Auftrag. Auswirkungen auf unseren Auftrag. Ja, wir gehen in eine Welt hinein, die schon von Gott her mit ihm versöhnt ist. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist. Wir gehen und sprechen in eine Welt hinein, die schon mit Gott versöhnt ist. Oder? Sagt Paulus hier. Das ist die Wahrheit. Christus hat die Versöhnung ja schon geschaffen. Das heißt jetzt nicht, dass alles keine Rolle mehr spielt, was Menschen für Schuld auf sich laden. Das heißt es nicht. Es heißt aber, dass Versöhnung mit Gott jederzeit möglich und präsent ist. Sie ist immer da. Sie ist der Hintergrund, die Basis des ganzen Lebens dieser Welt. Sie ist möglich. Wir müssen diese Versöhnung nicht mühsam schaffen. Wir müssen nicht hingehen und Versöhnung schaffen. Die ist schon da. Nicht wir müssen uns bemühen, Menschen irgendwie dazu zu bekommen, dass Gott Frieden mit ihnen machen kann. Ja, du musst erst mal das machen und das tun und so werden. Alles gar nicht nötig, es ist schon da. Die Versöhnung ist präsent. Wir gehen mit unserem Auftrag auf vorbereiteten Boden. Es ist vorbereiteter Boden. Gott hat den Boden vorbereitet. Wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, darf ich wissen, Gott hat den Frieden für sie schon gemacht. Ja, sie brauchen ihn nur erkennen und annehmen. Sie müssen nur Ja sagen. Ja, sie nur in diese Hand hineingeben. Das liegt dann nicht immer bei uns, in unserer Hand, das merken wir auch. Aber es ist möglich und sie dürfen an uns sehen, Das ist auch ein Teil unseres Auftrages. Sie dürfen an uns sehen, was Versöhnung mit Gott für Auswirkungen haben kann. Ich hoffe, Sie sehen das auch, ne? Und das ist auch einladend. Versöhnung für alle Welt ist schon geschaffen. Wenn ich mit meinen Nachbarn rede, mit meinen Arbeitskollegen, vielleicht auch mit der Verwandtschaft, die jetzt nicht gläubig ist. Gott hat sie schon versöhnt. Sie ist bereit. Sie müssen sie nur annehmen. Und sie können an uns sehen, was es für Auswirkungen hat. Denn es kommt gar nicht in erster Linie darauf an, was wir reden, sondern das, was wir sind. Was wir sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, in diesem Zusammenhang ist mir ein Unterschied aufgefallen, ein ziemlich prägnanter Unterschied in den Worten von Paulus, ja, ne, in dem, was wir gelesen haben. Ja, im ersten Teil, im Vers 18, also wer seine Bibel vor sich hat, ist weit vorn. Im ersten Teil spricht also Paulus davon, dass Gott uns, seine Leute, die Gemeinde, ja, die Menschen, die also zu seiner Familie gehören, ja, die, also dass wir durch Christus mit ihm selbst versöhnt sind und uns damit den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Im zweiten Teil, im Vers 19, geht es um die Versöhnung der Welt mit sich selbst in Christus und dort spricht er von dem Wort der Versöhnung, das in uns gelegt ist. Schalt mal weiter. Ja. Okay. Der Dienst der Versöhnung, also miteinander und füreinander, das Wort der Versöhnung für unser Wirken nach außen. Aus diesem Zusammenhang möchte ich mal fast sagen, dass der Dienst der Versöhnung untereinander und miteinander die Voraussetzung dafür ist, dass das Wort der Versöhnung auf fruchtbaren Boden fällt. Wer hier nicht versöhnt miteinander umgeht, der kann nicht woanders glaubhaft von Versöhnung reden. Oder? Wenn wir es in der Gemeinde nicht schaffen, in Versöhnung zu leben, dann werden wir das nicht authentisch nach außen verkünden können. Paulus schreibt diesen Brief ja an die Gemeinde in Korinth. Ja, weiß nicht, wer sich da ein bisschen auskennt. War eine schwierige Gemeinde auch für ihn. Und die hatte mit Einheit, mit Einigkeit so ihre Probleme, ihre Schwierigkeiten. Das merkt man den Briefen an, um die Probleme, die es da geht. Das war ein Stück ihr Wunderpunkt. Ja, Streit und Uneinigkeit, verschiedene Interessen und Lehren, ja, die auch, koste es, was es wolle, durchgesetzt werden mussten und so. Und wahrscheinlich betont Paulus aus diesem Grund besonders noch einmal die Grundlage, was nötig ist, um als ganze Gemeinde gute Verkündiger von Jesus zu sein. Versöhnung heißt, dass für eine Schuld, ja, Schuld zerstört ja immer Beziehung, Schuld zerstört Leben, dass für eine Schuld, ja, Sühne getan wird. Das sagt ja das Wort Versöhnung. Es wird Sühne dafür getan. Eigentlich kann Schuld aber niemals wieder gut gemacht werden. Ja, das ist genauso wenig, wie du einen abgeschossenen Pfeil zurückholen kannst. Schuld hinterlässt immer seine Spuren. Wunden, Verluste, Prägungen. Ja, man kann das zwar vergeben, aber es bleiben Dinge zurück. Auch wenn man sich da im Nachhinein entschuldigt und wenn man Schaden begleicht und so. Ne? Was bei Menschen aber unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist die gute Nachricht. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ja, weil Jesus, der allein ohne Schuld war, sein Leben dafür hingegeben hat, ja, dass mein Leben, das durch meine Schuld vor Gott verwirkt war, neu werden kann. Es ist neu. Ja, wenn wir so im weltlichen Bereich Schuld haben, das wird ja nicht neu. Ja, dann wird die Schuld anscheinend beglichen, ja, die Versicherung springt dafür ein und so weiter. Aber es ist ja nicht neu. Ich muss mit dieser Erfahrung leben. Bei Christus darf ich Neues empfangen. Da muss das Alte keine Rolle mehr spielen. Ja, und da bleibt kein Rest und kein Gedenken an alte Schuld vor Gott. Ja, das ist ja erstmal eine Sache zwischen Gott und mir. Gott hat Vergebung für meine Schuld durch Jesus. Er ist versöhnt mit mir dadurch. Ja, und Jesu Leben stand für meins. Und dann bleibt kein Rest und kein Gedenken an meine Schuld mehr übrig. Vor Gott nicht. Ihr kennt ja das Lied hier, ne, von Albert Frey ist das. Ne? Du kennst mich und liebst mich trotzdem. Das drückt das sehr, sehr gut aus. Ja, der Prophet Micha sagt einmal im Namen Gottes, Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Ins tiefste Meer. Warum ist das tiefste Meer? Weil das tiefste Meer der Ort des Vergessens ist, wo niemand wieder diese Schuld findet. Dadurch, dass Jesus für mich gestorben ist, meine Schuld mit ins Grab genommen hat, spielt diese Schuld vor Gott keine Rolle mehr. Er zerrt die auch nicht wieder vor und sagt, das hast du doch schon mal gemacht. Und ich kenne dich doch, du bist doch so, weil du das damals ja schon. Die Schuld ist vor Gott vergessen. Das ist Versöhnung. Das ist mehr als Vergebung. Ich würde mal sagen, Vergebung ist der erste Schritt zur Versöhnung. Vergebung ist sozusagen die Schadensbegleichung für Schuld. Versöhnung ist neue Beziehung. Ja, ich kenne Beispiele, ich habe ja vergeben und sowas. Ne? Aber wenn Vergebung nicht in Versöhnung mündet, nicht in neue Beziehung, dann hat sie ihr Ziel nicht erreicht. Das muss gehen, dass wenn wir einander schuldig werden, ja, dass wir auch in neue Beziehungen hineinkommen, die gesund sind. Denn das ist das, was Gott mit uns macht. Gott hat unsere Schuld vergeben, weil Jesus für sie eingestanden hat, weil er sein Leben als bezahlt hat dafür. Und so tritt dann eine neue Beziehung zu uns. Er sagt nicht bloß, okay, ist vergessen, ne? Ansonsten mach dein Ding. Sondern er tritt in eine neue Beziehung, als ob nie was gewesen wäre. Und das ist der Dienst der Versöhnung, den wir untereinander haben dürfen, dass wir nicht nur einfach vergeben und sagen, okay, ne, Schadensbegleichung, sondern in eine neue Beziehung miteinander treten dürfen durch Christus. Es ist vergessen. Ich hole das nicht wieder raus. Ich habe das nicht immer im Hinterkopf. Nicht so ganz einfach, oder? Das ist auch nicht mit uns, das ist nicht mit uns zu machen. Da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Oder? Und das ist so wie immer. Gott gibt uns Aufgaben, die mit unseren Kräften nicht zu machen sind. Wir sind angewiesen auf seine Kraft, auf seinen Geist, dass wir Versöhnung untereinander leben dürfen. Und man merkt schon den Begriff Dienst der Versöhnung, das ist etwas, was mich was kostet. Das geschieht nicht einfach so. Da muss eine Bereitschaft da sein, ein Willen, dass das, was Gott an mir getan hat, nämlich dass er auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich will mit dir Versöhnung haben. Nimmst du sie an? Und ich habe gesagt, ja. Und es ist Versöhnung dann auch möglich und neues Leben. Ja, dass wir das auch aneinander tun, dass ich zu meinem Bruder, zu meiner Schwester gehe, ja, da wo vielleicht Spannungen sind, da wo kalte Konflikte sind, dass ich da hingehe und sage, ich will eine neue Beziehung, ich will mich nicht damit zufrieden geben, ja, dass wir hier unter Spannung leben. Das geht von mir aus. Da kann ich nicht warten, der andere müsste mal kommen. Ich sage mir das selber, ja, okay? Aber ihr versteht das, Dienst der Versöhnung. Gott hat uns gerufen zum Dienst der Versöhnung und er hat uns fähig gemacht dazu. Das möchte ich mal noch sagen. Er macht uns fähig dazu. Niemand muss sagen, ich kann das nicht. Das ist ein Prozess, ich gebe das zu. Ja, und das ist ein Hineinkommen in das, was Gott will und den Geist Gottes auch wirken zu lassen, durchbrechen zu lassen. Ja, damit, aber niemand muss sagen, ich werde das nie können und ich kann das nicht, sondern Gott hat uns dazu befähigt, weil er doch auf uns mit Versöhnung zugekommen ist. Er hat auch die Basis dafür geschaffen, weil er sich mit uns wieder versöhnt hat. Deswegen können wir miteinander versöhnt leben. So rum wird ein Schuh draus. Gott spricht mir seine Versöhnung zu und ja, diese Beziehung. Und ich darf wieder neue Beziehungen leben. Die Versöhnung, die wir von Gott erfahren haben, setzt uns in die Lage, auch mit Menschen in Versöhnung zu leben. Das dürfen wir mal so festhalten. Paulus sagt uns das. Ja, er hat es gelebt an vielen Stellen. Denkt mal an Barnabas und so. Ne? Umso mehr ja, unter uns, die wir ja alle auf demselben Level sozusagen sind. Ne? Wir sind alle die Gemeinde, ja, wir sind versöhnt mit Gott und da muss Versöhnung möglich sein. Jesus erzählt ja mal die Geschichte vom unbarmherzigen Knecht. Altes Wort Schalksknecht, ne? Wer das noch kennt. Der unbarmherzige Knecht, ja, die meisten kennen sie sicher, Matthäus 18. Und das beginnt ja, das Reich der Himmel ist wie. Also wirklich also eine geistliche geistliches Prinzip, was Jesus hier sagt. Und dann erfolgt er die Erzählung des Knechtes. Er hat ja also von seinem Herrn eine unvorstellbar große Summe erlassen bekommen, sagt, du bist schuldenfrei, du darfst neu leben und so weiter, wunderbar. Und der geht dann raus und sieht einen Mitknecht, und der ihm vielleicht 2 Groschen schuldet, und würgt ihn, damit er die von ihm kriegt. Das bekommt ihm nicht gut in diesem Gleichnis. Und das ist ja das, was Gott uns auch sagt. Ich biete dir Versöhnung an. Diese Versöhnung setzt dich in die Lage, auch mit deinen Mitknechten, mit deinen Mitdienern, mit deinen Mitgeschwistern Versöhnung zu leben. Ja, Versöhnung ist mehr als Vergebung. Ja, ich sage es nochmal. Es reicht nicht zu sagen, okay, ich hake das ab, was da gewesen ist, sondern die Sehnsucht, eine neue, gesunde Beziehung miteinander zu haben. Wenn wir das so leben, dann braucht auch gegenseitige Schuld, dann brauchen Verletzungen oder Versagen keine trennende Rolle mehr spielen. All das kommt vor in der Gemeinde. Verletzungen, Versagen, gegenseitige Schuld, all das kommt in der Gemeinde vor. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Sind wir bereit, erstens zu vergeben, zweitens Versöhnung anzustreben? Das macht uns, wenn wir das so leben, als Gemeinde, dann auch authentisch das Wort der Versöhnung nach außen zu tragen. Erst das macht uns authentisch, wenn wir selber Versöhnung leben, das Wort der Versöhnung nach außen zu tragen. Das ist ja zum Unterschied in der Gemeinde einseitig. Ja? Wir leben aus der Versöhnung, die Welt, die Gott nicht kennt, lebt nicht aus der Versöhnung. Das hat nichts mit menschlich schwierigen Charakteren zu tun, da gibt es gute Charaktere auch, aber ja, wir haben es mit Menschen zu tun, die die Versöhnung erst kennenlernen müssen, die sie so natürlich auch gar nicht leben können. Ja, die Versöhnung mit Gott und die Befähigung zur Versöhnung Menschengeber kennt die Welt ja noch nicht. Wir aber, ja, wir kennen sie. Und deshalb dürfen wir ihnen mit der Versöhnung durch Gott begegnen. Wie kann das aber sein, dass ich Menschen, die nicht versöhnt sind, mit Versöhnung begegne, wenn ich es in der Gemeinde nicht schaffe, wo wir auf selben Level sind? Ja? Wir leben den Menschen in der Welt gegenüber, ja, die Versöhnung. Und es ist auch nicht in erster Linie unsere Worte, auf die es ankommt, sondern es ist unser Sein. Ja? Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, ruft Paulus den Ephesern zu, Epheser 5. Ja? Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Gott hat ja Versöhnung geschaffen, das haben wir gehört. Gott hat ja schon Versöhnung geschaffen. Und wenn wir Nachahmer Gottes als geliebte Kinder sind, dann leben wir Versöhnung mit Menschen, die Versöhnung noch nicht kennen. Das Wort der Versöhnung. Also, dass wir in Beziehung kommen, ja, dass wir Beziehung anstreben. Sage ich nachher nochmal was dazu. Deshalb erinnert uns Paulus daran, dass wir, was wir durch Christus auch in dieser Welt sind, nämlich Gesandte Gottes, Gesandte Christi. Wir leben nicht mehr uns, wir leben nicht mehr unseren Interessen, nicht mehr unseren Gefühlen, nicht mehr unseren Befindlichkeiten. Wir sind die, die in einer Welt, die Christus nicht kennt, an seiner Stelle wahrgenommen werden. Stimmt's? Die Welt kennt Christus nicht. Sie kennt aber uns. Und sie soll durch uns Christus kennenlernen. Das ist eine hohe Verantwortung für uns. Wie wir leben, wie wir reden, was wir tun. Ja, wir werden sicher nicht in allen Punkten immer dem gerecht werden können. Ja, und wie gesagt, wir sind da auch im Entwicklungsprozess und im Entwicklungsstadium. Ja, das darf man dann vielleicht auch mal einem Ungläubigen zugeben, ja, dass man da vielleicht auch mal einen Bock geschossen hat. Manchmal hilft das sogar mehr, als wenn man immer perfekt war, habe ich gemerkt. Aber wir leben ihnen Christus vor. Wir leben ihnen die Versöhnung, die Gott schon geschaffen hat, leben wir ihnen vor. Das sehen sie an uns. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer mehr als ganze Gemeinde, auch als Teil davon, Christus widerspiegeln. Da haben wir ja das letzte Mal oder vorletzte Mal davon gesprochen. Wir spiegeln der Welt Christus auch in dieser Beziehung. Gesandte oder auch Botschafter geben ja das weiter, was ihr Herr ihnen sagt. Die stehen ja nie für ihre eigene Meinung. Ja, wenn du so einen Botschafter da hast in Berlin, gibt es ja ganz viele. Ja, die stehen also immer für ihr Land. Und ein Gesandter sagt das, was die Meinung des Herrn ist, nicht seine eigene. Und wenn wir mit Menschen über die angebotene Versöhnung sprechen, Versöhnung, die Gott ihnen anbietet, dann deshalb, weil es Gott so wichtig ist und weil es Jesus alles gekostet hat. Das ist das, was Gott gesagt haben will. Es geht also nicht um uns, sondern es geht um ihn. Da ist mir noch so deutlich geworden, dass Jesus von sich her sagt, dass er gekommen ist, um die Welt zu retten und nicht sie zu richten. Mir ist immer deutlich geworden, mit welchem Geist gehen wir eigentlich so in diese Welt hinein? Mit einem Rettergeist? Ja? Und sagen, es ist Gott so wichtig, es blutet ihm das Herz, wenn Menschen verloren gehen, er will sie retten. Oder gehen wir auch mit einem Richtergeist und sagen, das, was die uns machen, ist sowieso alles falsch und die sind sowieso Hopfen und Malz verloren. Und, ne? Dann, die gehen sowieso in die Hölle. Hat es ja durchaus auch mal Zeiten gegeben in der Kirchengeschichte, wo das im Vordergrund stand. Welchen Geist gehe ich in diese Welt mit dem Wort der Versöhnung? Mit Rettergeist oder mit Richtergeist? Das dürfen wir dann mal prüfen. Interessant finde ich hier, welche Worte da Paulus wählt. Er spricht davon, dass wir für Christus bitten. Ja, wir bitten für Christus. Das ist unser Teil, das Bitten. Nicht das Überführen. Ja, manchmal hat es den Auftrag, ich muss Menschen von Sünde überführen. Das ist auch nicht unser Auftrag. Von Sünde überführen, das macht der Heilige Geist. Wir bitten. Ja, wir zwingen nicht, wir überreden nicht, wir manipulieren nicht, wir bitten. Aber das mit ganzem Herzen. Weil wir wissen und weil wir es vorleben, wie befreiend ein Leben in der Versöhnung ist. Es gibt nichts Schöneres, als mit Gott und mit Menschen versöhnt zu sein. Ich hoffe, wir erleben das und wir leben das und wir strahlen das aus. Ja. Wir durften es ja erfahren und erkennen, versöhnt zu sein mit Gott. Versöhnt zu sein mit unseren Geschwistern. Wie schön ist das denn? Ja, strahlen wir das aus? Das ist es, wozu uns unser Herr berufen hat und uns auch dazu befähigt. Ja, da darf man sich dann auch mal prüfen. Ja, da möchte ich so zum Schluss nochmal einladen dazu, dass wir uns auch mal prüfen. Ja, wo habe ich da vielleicht noch Nachholbedarf? Ja? Wo habe ich zwar vergeben, aber wo ist es nicht ganz zur Versöhnung gekommen, ne? zu einer neuen guten Beziehung, liebevollen Beziehung? Ja, Jesus erzählt das Gleichnis vom versöhnungsunwilligen Knecht ja nicht ohne Grund, weil uns das eben auch passieren kann. Ja, wenn es da Fragen gibt, nehmt das mal mit. Es kommt auf mich an, aktiv zu werden. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, der andere muss kommen. Denn wir brauchen das, wir leben davon. Das ist das, was wir in diese Welt hinein strahlen und bringen dürfen. Versöhnung ist möglich. Und dann gewinnt auch das Wort der Versöhnung, das in uns gelegt ist, um in diese Welt hinausgetragen zu werden, an Kraft. Dass wir es nicht selber in Frage stellen durch das, was wir leben. Ich lade uns ein, das noch ein bisschen zu reflektieren. Wir werden ein Lied hören von unserer Technik, Schwester, das einspielen, ja, und wir dann noch Zeit haben. Denk mal drüber nach.